Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und liebe Zuhörende, heute gibt es wieder eine neue Folge unseres Krimi-Podcasts mit Knarre, Koks und kalter Platte. Und wir haben auch ein bestimmtes Thema dazu gleich. Aber ich möchte noch mal daran erinnern, dass wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, ob Krimis wirklich richtige Literatur sind. Und da ist mir doch tatsächlich die Einführung in den Kriminalroman für Germanisten in die Hände gefallen. Das heißt, der Kriminalroman ist schon in der Wissenschaft angekommen, was ja erstmal ganz schön ist. Und ich zitiere einfach das, was der Autor über sein eigenes Buch geschrieben hat. Das ist Thomas Knische, der zwar in den USA unterrichtet, aber er ist Germanist. Seit seinen Anfängen im 19. Jahrhundert hat der Kriminalroman komplexe Veränderungen durchgemacht. Durch die Ausdifferenzierung in Untergattungen und die Kreuzung mit anderen Formen des Romans zählt er aktuell zu den innovativsten und produktivsten literarischen Phänomenen. Also das ist doch wirklich ein Adelsprädikat. Okay. Kurz, was ich ja immer vergesse, ich wollte uns noch vorstellen. Also wir, das sind Cornelia Hüppe von der Krimi-Buchhandlung Miss Marple in Charlottenburg und
Frank Goike, der Krimi-Autor.
Und wir haben heute auch einen Gast. Der Gast ist Fachmann für unser Thema und zugleich auch Krimi-Leser. Mehr will ich erstmal noch nicht verraten. Er ist auch Kunde der Krimi-Buchhandlung. Und unser heutiges Thema ist der Mord und die Verkehrsmittel. Heute geht es also um Krimi und Verkehrsmittel. Und wir beginnen heute mal wieder mit dem Thema Klassiker, die Klassiker des Genres. Und da würde ich mal sagen, Cordelia fängt an.
Ja, was fällt euch ein, wenn ihr Mord und Verkehrsmittel hört? Natürlich 16.50 Uhr ab Paddington, Tod auf dem Nil, Mord im Orient Express. Und da wären wir schon wieder bei Agatha Christie. Und ich glaube zu sagen, dass Agatha Christie nicht nur die Königin der Kriminalromane war, sondern eigentlich auch die Königin von Morden in Verkehrsmitteln, weil es gibt wirklich diverse Morde auf Schiffen, Flugzeugen und Zügen. Und bei der Recherche für unser neues Thema ist mir das eigentlich erst bewusst geworden. Und ich möchte euch jetzt hier nicht zum 100. Mal Tod auf dem Nil oder Mord im Orient Express vorstellen, sondern ich habe mal so zwei Bücher von Agatha Christie, wo ich mir vorstellen könnte, die habt ihr vielleicht noch nicht gelesen oder die sind ganz hinten im Regal, die sich mit diesem Thema und Mord und Verkehrsmitteln beschäftigen. Beide Kriminalromane sind übrigens, also mit Hercule Poirot, der ermittelt. Und das erste Buch ist der ABC-Mörder mit Hercule Poirot. Und das ist ein Roman, der sowieso ganz interessant ist, weil der eine ganz ungewöhnliche Erzählweise hat. Also der ABC-Mörder ist auch deswegen ein bisschen ungewöhnliches Buch, weil es aus zwei Erzählperspektiven geschrieben wurde, also die erste und die dritte Person. Ich glaube, Agatha Christie hat das öfters noch gemacht, bin mir jetzt nicht ganz so sicher, aber von daher ist das schon mal so ganz amüsant, das zu lesen. Und der Fall ist ganz kurz eigentlich erzählt, weil Poirot berichtet seinem Inspektor Hastings, was ja auch ein guter Freund von ihm ist, dass er einen anonymen Brief bekommen hat. Und dort wird angekündigt oder beziehungsweise das wurde unterschrieben mit ABC. Und es wurde angekündigt, dass in Andover eine Straftat passieren soll, die dann auch leider Gottes passiert. Und kurz darauf bekommt Poirot wieder einen Brief. Ihr könnt euch denken, mit welchem Buchstaben diese Stadt anfängt. Sie fängt natürlich mit B an. Und auch dort passiert leider wieder eine Straftat. Und dann kommt kurze Zeit später ein neuer Brief, der fängt mit C an und es geht um die Stadt Churston. Und dort soll auch wieder ein Mord begehen, ein Mord anfangen und es passiert auch wieder was. Und Poirot ermittelt natürlich sehr erfolgreich, wie wir eben Hercule Poirot auch kennen. Und das Interessante ist, er hat schon ein bisschen, also das ging nicht alles so fix wie sonst, sondern er musste mit Hilfe eines ABC-Fahrplanes, Eisenbahnfahrplan, diesen Mord dann lösen. Und die Idee, wie er das macht, und das ist halt so richtig Agatha Christie-like und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das zweite Buch, was ich von Agatha Christie gefunden habe, ist Tod in den Wolken. Und da ist es halt so, während eines Fluges von Paris nach London stirbt im hinteren Teil des Flugzeuges eine Dame. Und erst denkt man irgendwie durch einen Wespenstich, aber tatsächlich ist sie ermordet worden, und zwar durch einen vergifteten Pfeil. Klar ist, dass im Prinzip ja nur jemand aus dem Flugzeug der Mörder oder die Mörderin sein konnte, also entweder andere Passagiere oder das Flugpersonal. Und rein zufällig war natürlich Hercule Poirot auch in diesem Flugzeug, wo dieser Mord beginnt, und ermittelt natürlich auch erfolgreich.
Ja, schönen Dank. Und dann darf ich mich jetzt gleich anschließen. Ich habe als Klassiker, man kommt nicht dran vorbei, zwei Romane von Georges Simenon. Das erste ist Maigret und der Treidler der Providence. Das hat Simenon 1930 geschrieben an Bord seiner Yacht Ostrogoth. Und ein Jahr später ist es schon erschienen. Und wie üblich, wahrscheinlich hat er es wieder in 7 Tagen geschrieben. Und ich will auch die Geschichte nur ganz kurz andeuten. Eine ermordete Frau wird im Pferdestall einer Schleuse am Mahnkanal gefunden, und zwar versteckt im Heu. Und ihre Kleidung und ihr Schmuck passen so gar nicht in das Milieu der Schiffer und Schleusenbediensteten und auch der Treidler, weil ihr Schmuck, ihre Kleidung ist sehr nobel. Und dann kommt aber eine Yacht mit einem Lord, einem Ex-Oberst der indischen Kolonialarmee, mit eigenartigen weiteren Leuten an Bord. Und hier in diesem Milieu und auch im Milieu der Binnenschiffer ermittelt nun Maigret. Was so großartig an diesem Roman ist, und das ist eigentlich ja immer so bei Simenon, ist, dass der wirklich sich gut auskennt in dieser Welt der Binnenschiffer und Schleusenwärter und auch der Treidler, ein Beruf, den es ja gar nicht mehr gibt. Bewundernswert ist bei Simenon ja auch immer diese klare und schnörkellose Sprache, und Maigret ermittelt hier auch wieder mit seiner altbedächtigen Art, mit Pfeife rauchend, ganz entspannt, und kann sich auch in jeder Hinsicht von seiner menschenfreundlichen Seite zeigen. Also was ich so liebe an diesem Simenon ist halt, dass der wirklich das Milieu kennt, in dem seine Geschichten spielen. Es sind ja oft die kleinen Leute. In diesem Fall ist zwar auch ein reicher Mann oder ein reich scheinender Mann. Dieser Oberst ist auch der Ehemann des Opfers. Auch da wird ja jetzt ermittelt, aber auch das sind alles gebrochene Figuren. Und was ist das Verkehrsmittel? Auf der einen Seite natürlich, klar, Binnenschiffe und die Yacht. Aber was besonders überraschend ist, ist, dass Maigret mit einem Fahrrad unterwegs ist. Weil auf dem Treidelpfad kann er ja nicht mit einem Auto fahren. Moped würde vielleicht gerade noch gehen. Und so ermittelt Maigret mit dem Fahrrad, immer hin und her fahren zwischen verschiedenen Schleusen des Mahnkanals. Also es ist ein wirklich sehr tolles, sehr dynamisches Buch. Und es ist auch so ein bisschen, was mich auch gereizt hat, das zu lesen, ist es ja auch ein Blick in die Vergangenheit. Denn der Job des Treidlers, ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch irgendwo auf der Welt gibt. Weiß ich, keine Ahnung. Also auf jeden Fall in Europa natürlich nicht mehr. Und der zweite Roman, das ist ein, wie man das auch schon nennt, Non-Maigret. Also Schlusslichter heißt da. Und interessanterweise, das will ich jetzt auch mal zitieren, hat auch dieser Roman Eingang in die Wissenschaft gefunden. Und zwar der Kölner Romanist Wolfram Nitsch hat einen Aufsatz geschrieben in einem Sammelband über Simenon mit dem Titel Mobile Krisenherde, Fahrzeuge in Simenons harten Romanen. Und da will ich mal kurz zitieren. Vor allem in den von ihm sogenannten harten Romanen siedelt Simenon bisweilen fast das gesamte Geschehen in einem Fahrzeug an. Dies kommt nicht von ungefähr, wenn man bedenkt, dass die Romandure in der Regel von einer existenziellen Krise des Protagonisten handeln. Wie bereits André Gide bemerkte, wird darin oft ein unauffälliger, in Alltagsroutine erstarrter Mann plötzlich aus der Bahn seines automatenhaften Lebens geworfen, manchmal sogar auf die schiefe Bahn des Verbrechens. Für ein solches Entgleisen, Verlassen der Spur oder Abkommen vom Kurs bieten sich längere Fahrten geradezu an. Und genauso ist es auch in Schlusslichter. Das ist 1953 geschrieben und auch im selben Jahr erschienen und spielt, was ja bei Simenon noch nicht so oft ist, in den USA. Und so ein ganz normales Paar mit auf Kredit gekauftem Haus aus New York, die fahren nach Maine, um ihre Kinder aus dem Ferienlager zu holen. Das ist wirklich die typische Durchschnittsfamilie und die Kinder sind auch nur noch Junge und Mädchen. Und man merkt aber bei dem Mann, dass er total unglücklich ist mit seinem Dasein. Ab und zu muss er mal in den Tunnel, wie er das nennt. Und das heißt, einmal den Durst trinken. Und leider muss er während der Fahrt in den Tunnel. Das heißt, seine Frau verlässt den Wagen, sagt, sie will den Bus nehmen. Und statt der Frau steigt ein aus Sing Sing entlaufener Sträfling in das Auto. Und dann kann man sich ja vorstellen, was passiert. Es passiert der totale Abstieg. Mehr will ich gar nicht dazu erzählen. Es ist eine der vielen Abstiegsgeschichten, wo jemand plötzlich aus der Bahn geworfen wird und das auch irgendwie genießt, nämlich als Freiheit. Leider muss man dafür auch einen ziemlich hohen Preis bezahlen. Aber den Preis, das würde ich mal sagen, das lesen Sie oder lest ihr lieber selber. Ich kann beide Romane sehr empfehlen und es ist wieder Simenon. Er kann einfach schreiben, es ist einfach ein großartiger Literat mit einfachen Worten. Eine Geschichte erzählen und auch die Psychologie der Figuren, da braucht er nur drei Worte und man sieht die vor sich. Also auch das, ein tolles Buch und das Verkehrsmittel ist in diesem Falle, ist schon klar, das Auto. So, also einen dritten Klassiker und dann enthüllen wir nun endlich das Geheimnis unseres Gastes. Das ist das Buch, der Roman, das ist der erste Krimi, den ich in meinem Leben jemals gelesen habe. Und der mich gleich begeistert hat, und zwar Die Tote im Götterkanal von Mae Sjöwall und Per Wahlöö. Also diesem schwedischen Autorenduo. Und das ist 1965 erschienen und ist der Auftakt zu einer Reihe von 10 Kriminalromanen mit dem Kommissar Beck, den wahrscheinlich fast jeder kennt, vielleicht aus dem Fernsehen oder auch aus den Romanen. Und also ist der Anspruch dieser 10 Romane, war ja so ein Gesellschaftspanorama Schwedens zu erzählen. Und das ist denen auch gelungen. Und das ist hier, wie gesagt, der erste. Und der hat mich sozusagen zum Krimi gebracht. Das kann man wirklich so sagen. Ich will das kurz mal. Also es wird eine Leiche im Schleusenbecken des Götterkanals gefunden, weil da Baggerarbeiten sind. Die wird also sozusagen herausgebaggert. Und das Spannende an der Geschichte ist, dass man zunächst gar nicht weiß, wer das ist. Und ungeheuer akribisch werden ja diese Ermittlungen erzählt. Es ist ja ein ganz mühevoller Prozess, sie zu identifizieren, dann überhaupt herauszufinden, war sie nun an Bord irgendeines dieser Schiffe oder nicht, das kriegen sie raus. Also das Verkehrsmittel ist in diesem Falle einer dieser Götterkanaldampfer, und zwar die Diana. Und es ist auch schon die Personage, die man von den beiden kennt und die man so liebt, also Martin Beck, mit seinem Eheproblem, Kolberg, der sehr gerne isst, aber auch ein guter Kriminalist ist, und der bekannte Melander, ja, mit seinem Elefantengedächtnis. In diesem Fall ist noch ein Vorortkommissar, der Ahlberg aus Motala dabei. Und es wird, also das, auch die Auflösung des, also wie sie die Falle stellen, dann dem Täter oder vielleicht auch der Täterin, ich will nicht zu viel verraten, ist auch nochmal ein Highlight dieser Geschichte. Also die Geschichten sind, sagen wir mal, voller Suspense, um das mal auf Englisch zu sagen, aber ohne Thrill, kann man, glaube ich, sagen. Also sie sind schon sehr, sehr spannend und sehr realistisch erzählt. Wie gesagt, der Ausflugsdampfer Diana ist in diesem Fall das Verkehrsmittel und es kommt natürlich auch noch die Eisenbahn und das Automobil vor. Und jetzt lüfte ich das Geheimnis unseres Gastes. Unser Gast heißt Thomas. Er ist Pilot und Krimileser. Und jetzt übergebe ich mal zum Interview an Miss Marple, also an Cornelia Hüpper.
Also lieber Thomas, erstmal freue ich mich, dass du diese Schweinerei hier mitmachst. Du bist da einfach nur in den Laden gekommen und dann habe ich dir das erstmal gleich übergeholfen. Also daher erstmal vielen, vielen Dank. Und Frank sagte ja, du bist Krimileser. Passionierter. Welche Krimis liest du am liebsten?
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich lese ein bisschen so, wie ihr es vorhin im Eingangszitat gesagt habt, ist es für mich ein großer Bereich des Krimi-Genre. Das geht von Agentenspionage über Krimis, die in der Weimarer Republik spielen, über früher, bis hin zum klassischen Mord und Totschlag. Die Hausfrau mit dem Messer im Rücken. Von bis, die ganze Bandbreite ist das, was mich interessiert.
Ja, du bist ja auch Exquisitkunde. Du nimmst halt alles, was ich dir sage. Also, und meistens bist du ja auch ganz zufrieden. Also nicht immer so, aber meistens schon. Du bist Pilot. Da ist mir dann die Idee gekommen, als wir dieses Thema hatten, da dachte ich, ach, irgendwie mal so einen echten Pilot, der jetzt im Podcast haben, so mit Haut und Haaren, das wäre was. Und weil es gibt ja diverse Krimis, die in Flugzeugen spielen. Für mich ist das gar nichts. Also wenn ich jetzt sehe, dass da ein Krimi im Flugzeug spielt, dann lege ich ihn weg, weil meine Flugangst etwas ausgeprägter ist und ich gar nicht wissen möchte, was da alles so ist. Aber liest du als Pilot überhaupt Krimis, die im Flugzeug spielen?
Tatsächlich, als du mich gefragt hast, ob ich heute komme und was zum Krimi sage, habe ich überlegt, ob ich überhaupt irgendeinen Krimi kenne, der im Flugzeug spielt, und musste tatsächlich aus meinem Riesenbücherregal das Ganze verneinen, bis auf das eine Buch, was du gerade vorgestellt hast von Miss Marple mit Hercule Poirot, kenne ich tatsächlich keinen, der explizit als Tatort oder sowas ein Flugzeug hat. Es gibt natürlich viele Filme, sei es Flightplan oder Flight oder wie auch immer, was es alles gibt, aber ich kenne kein Buch tatsächlich, oder es wurde mir bisher von dir noch nicht empfohlen, was wirklich explizit sich irgendwie nur um die Fliegerei oder das Flugzeug als Tatort dreht.
Ja, du würdest das wahrscheinlich auch besonders kritisch dann beäugen, und deswegen habe ich das auch nie mehr erlaubt, dir irgendetwas zu geben. Meine Fantasie ist ja sehr groß, wirklich, die ist manchmal auch beängstigend groß. Und ich habe ja nun schon so ein paar Sachen, die halt im Flugzeug sind. Also ab und zu musst du das ja lesen oder auch nur mit einem Auge lesen. Aber gibt es wirklich, oder ich will jetzt nicht, dass du zu sehr in dieses Nähkästchen, aus dem Nähkästchen plauderst, weil die Leute dann alle irgendwie total dramatisch dann und nicht mehr ins Flugzeug steigen. Hast du schon mal heikle Situationen erlebt? Also ich hoffe jetzt nicht, dass ein Mörder an Bord war oder so mit Messer auf dich zukam oder so. Aber wo du schon sagst, das geht schon ein bisschen so in Richtung kriminelle Geschichte.
Das sind zwei verschiedene Fragen. Was Heikles oder was Kriminelles an Bord? Kriminelles an Bord, was ich persönlich erlebt habe, muss ich sagen, nein, aber ich arbeite seit 23 Jahren ehrenamtlich in der Krisenintervention für Flugpersonal. Also wenn immer irgendjemand vom fliegenden Personal an Bord irgendwas erlebt, was ihn ein bisschen in der Art aus der Bahn wirft, dann gibt es eine ehrenamtliche Stiftung, die das Ganze auffängt. Und die Themen, die wir da bearbeiten, die passen durchaus ins Krimi-Genre. Das geht natürlich von Diebstahl an Bord, das geht über die klassische Schlägerei und, so traurig es klingt, geht es hin bis zur Vergewaltigung an Bord. Also das ist alles das, was in dem Krimi-Bereich vorkommt. Einen Mörder hatten wir zum Glück noch nicht. Aber auch das ist, glaube ich, nichts, was es nicht gibt. Im Moment in unserem Training dieses Jahr liegt zum Beispiel der Fokus auf Menschenhandel, um bei den Passagieren beim Boarding eventuell zu erkennen, ist es so, wie sie uns das vorspielen, ist das eine glückliche Familie, gehört das Kind dazu, ist das der Vater mit seiner Nichte oder hat das einen anderen Hintergrund? Das ist ja auch ein Thema, was oft und viel im Krimi vorkommt. Das ist, glaube ich, eine andere Frage, als wenn man sagt, habe ich schon mal was Heikles erlebt? Ich mache das seit 23 Jahren. Natürlich habe ich genug heikle Sachen erlebt, aber das ist die Standardfrage, die wir Piloten gestellt bekommen. Und wir vorne erleben Sachen anders heikel, als es die Passagiere hinten erleben. Zum Glück. Also zwei Beispiele, unterbrecht mich, wenn es zu technisch wird. Zwei Beispiele, ich habe einmal nach einem Start ein Triebwerk abstellen müssen, weil es einfach nicht funktioniert hat. Das ist für uns vorne, wir trainieren das zwar immer, aber es ist ein bisschen mehr außer der Reihe. Wir wissen, was wir machen, wir stellen es aus, der Passagier kriegt davon nicht viel mit. Der ist eher genervt, weil wir nicht zum Zielort fliegen, sondern wieder umdrehen. Andersrum, wenn es für uns eine normale Situation ist, wie zum Beispiel die Landung abbrechen, das heißt, wir starten dann wieder durch. Das ist für die Passagiere unglaublich beeindruckend. Für uns ist das ganz normal. Wir üben das, wir machen das häufig. Die Passagiere erleben dann die ganze Kraft, die so ein Flugzeug hat. Der Flieger ist leer, der Sprit ist verbraucht. Wir starten durch mit voller Kraft. Wir starten nie, wenn das Flugzeug startet, geben wir nie Vollgas. Es ist immer reduzierter Schub, der gerade reicht, damit wir starten können. Also wenn wir die Landung abbrechen, dann steigen die Gäste aus und sind nicht traumatisiert, aber sie haben so das Gefühl, sie sind wilde Maus gefahren, sie waren auf der Achterbahn, man erlebt dann mal, was so ein Flieger kann. Das ist dann eher für die Passagiere anstrengend, für uns nicht oder besonders. Aber was Heikles hat jeder in seiner Karriere schon erlebt.
Ich auch als Krimi-Buchhändlerin, aber das verrate ich nicht.
Ja, wir gehen jetzt zu den Gegenwartskrimis über, aber da möchte ich natürlich auch die Fachkompetenz von Thomas gleich nutzen. Ich habe eigentlich einen Krimi rausgesucht, erstmal zunächst nur nach der Inhaltsangabe von Michael Kobach oder Kobre, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, Nebel über Rönne. Und da habe ich dann gelesen, dass ein Flugzeug mit drei Passagieren an Bord in Rönne landet und alle drei sind tot. Und da habe ich gedacht, das ist ja toll. Das ist ja genau das passt ja genau zu unserem Thema. Und zunächst habe ich ehrlich gesagt gedacht, die werden schon an Bord getötet. Und ich habe mich immer gefragt, wie kommt das Flugzeug dann zur Landung, ohne abzustürzen? Das fand ich faszinierend. Ich habe gedacht, das ist ja eine tolle Geschichte. Wird das ja ferngesteuert oder so? Als ich es dann gelesen habe, war es ein bisschen anders. Der Tod tritt erst ein, nachdem die Maschine ausgerollt ist. Und zwar ist bei dem Flugzeug handelt es sich, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, um eine Cessna Citation Mustang. Drei Passagiere, die kommen aus Kalmar, ein Unternehmer, der Ehemann der Inselpastorin und ein Teehändler. Also man weiß gar nicht so genau, warum die eigentlich umgebracht wurden. Natürlich wird das im Laufe der Geschichte klar. Und zwar, also wie gesagt, die Maschine ist ausgerollt, meldet sich nicht mehr im Tower. Das heißt, die Flughafenfeuerwehr fährt hin und man stellt fest, dass die drei umgekommen sind durch Einatmen von Blausäuregas. Und das ist folgendermaßen passiert. Unter dem Pilotensitz war eine Vorrichtung, wie sie Kammerjäger benutzen. Also ich glaube das jetzt mal, ich bin wirklich ohne Expertise, was Kammerjägerei betrifft, dass es sowas gibt und dass man das auch durch eine Art Fernsteuerung auslösen kann, weil ja der Kammerjäger vielleicht nicht unbedingt in dem Raum sein möchte, wo er irgendwelche Tiere vergiftet. Kann man sich auch vorstellen. Und ausgelöst wird das Ganze durch ein Handy. Also da ist irgendeine Vorrichtung angebracht an diesem Fernauslöser mit einer SIM-Karte. Und jemand betätigt irgendwo ein Handy, wahrscheinlich in der Nähe des Flughafens, wo auch immer. Und dann strömt das Gas aus. Und dieses Gas ist ja hochtödlich. Das ist ja, man muss es ja sagen, auch das Gas, was in Auschwitz eingesetzt wurde zur Ermordung von Häftlingen. Und jetzt ist meine Frage, also ich habe geglaubt, dass das geht. Aber geht das wirklich?
Das sind ja jetzt zwei Sachen. Das eine ist, ob man den Auslöser mit dem Handy starten kann und das andere ist, ob das Flugzeug automatisch von alleine landen kann.
Das hat es nicht, nee.
Dann geht es darum, ob man das auslösen kann mit dem Handy. Genau. Jeder, glaube ich, der schon mal an Bord von einem Flugzeug war und sein Handy angelassen hat oder versucht hat, noch schnell Nachrichten zu schreiben, stellt fest, es ist relativ schnell vorbei. Der Grund ist, dass die Sendemasten und die Funkinfrastruktur horizontal ausgerichtet ist. Man möchte nicht, die Sendemasten senden nicht nach oben in den Himmel, sondern man will das Land abdecken, die senden horizontal. Das heißt, ab einer gewissen Höhe sind die Handys stumm. Man kann sie einfach nicht mehr erreichen. Es kommt also auf die Höhe an, in der diese Anlage ausgelöst wird. Ich weiß nicht, wie schnell. Das Gas wirkt ja relativ schnell, wenn es eine niedrige Höhe ist. Allerdings kann dann dieser Typ von Flugzeug auch nicht automatisch landen. Also man kann sie dann erst, wenn das Ding ausrollt, kann man sie tatsächlich erst auf der Landebahn umgebracht haben. Vorher macht das alles überhaupt keinen Sinn mit dem Flugzeugtyp und dem Landen. Das funktioniert in der Flugzeugklasse nicht.
Also an Land würde gehen. Also die landen, also wahrscheinlich ist es ja so, also die Idee der Mörderin oder des Mörders war, das über Wasser zum Absturz zu bringen. Das würde nicht gehen. Das würde also wirklich nicht gehen. Also die Idee ist Quatsch.
Die Idee ist, also so wie ich es jetzt geschildert bekomme, ist es Quatsch, dass es über dem Wasser schon mal gar nicht funktioniert. Da ist gar kein Sendemast. Nochmal mit dem Mikrofon. So würde es nicht funktionieren. Über dem Wasser ist gar kein Sendemast. Da ist noch weniger Empfang. Man kann natürlich, wenn man sie unterwegs umbringt, das Flugzeug zum Absturz bringen. Das ist ganz klar. Das hat der traurige Beispiel aus der Historie war der Helios-Absturz. Das war eine griechische Maschine. Es gab ein Problem mit der Druckluft und sie haben irgendwann schlicht und einfach keinen Sauerstoff mehr gehabt. Das heißt, sie sind alle in die Hypotoxie gefallen, sind bewusstlos geworden und das Flugzeug ist so lange gerade ausgefallen, geflogen, bis der Treibstoff alle war und dann ist es halt vom Himmel gefallen. Flugzeuge der Großen, Mainz und Airbus und Boeing können automatisch landen, aber das auch nur, wenn jemand im Cockpit sitzt und es bedient. Es gibt kein Flugzeug, schon gar nicht die kleinen, was vollautomatisch landet, bremst, ausrollt und dann einfach stehen bleibt, ohne dass man irgendwas dazu tut. Das funktioniert nicht. So weit sind wir noch nicht, zum Glück.
Ich glaube, wir haben uns jetzt ein bisschen missverstanden. Also es wird wahrscheinlich doch erst ausgelöst, wann das Flugzeug steht, als es ausgerollt ist.
Genau, vorher geht's mit dem, also es geht ein bisschen vorher mit dem Sendemast, aber dann würde das Flugzeug abstürzen. Aber so wie es die Geschichte ist, ist es tatsächlich erst nach der Landung oder bei der Landung ausgelöst worden.
Genau, also die Idee war, die wirklich in der Luft abzuschießen, sage ich jetzt mal so. Das würde also auf jeden Fall nicht gehen. Was jetzt ein bisschen merkwürdig ist, ich darf jetzt leider nichts verraten. Das ist jetzt blöd, weil ich müsste jetzt was erzählen, was ich nicht erzählen kann, über die Bösewichter oder so, die das jetzt machen. Also ich merke schon, der Autor hätte, es gibt ein paar Fragen, die offen bleiben an diesem Roman. Trotzdem fand ich ja die Geschichte gar nicht so schlecht. So auch die Ermittlungen durch diesen aus Kopenhagen nach Bornholm versetzt mit seinen beiden Frauen, die das machen, und man erfährt auch ein bisschen was über diese Insel. Was mich etwas gestört hat an diesem Roman, ist einerseits das Überwuchern des Privaten. Also es ist wirklich, also die Nebenhandlungen nehmen einen großen Raum ein. Und ich denke dann immer, das liegt daran, dass der Autor seinem Plot nicht traut. Vielleicht könnte so sein. Oder weil das einfach ein Roman werden sollte und es ist eine Erzählung eigentlich nur der Stoff. Und das Zweite, was mich auch wirklich ein bisschen gestört hat, ist, ich muss es ganz ehrlich sagen, die Sprache, das Sprachliche. Und da wir ja jetzt mal endlich mal den Leser, das unbekannte Wesen hier bei uns haben, neben mir, würde ich ihn gerne mal fragen, Thomas, ob das bei der Lektüre bei dir eigentlich überhaupt eine Rolle spielt, die Sprache, ob das eine gute oder nicht so gut, oder ob es eigentlich vor allen Dingen um die Spannung geht.
Oh nein, die Sprache ist ein großes, hat einen sehr großen Einfluss drauf. Ich merke auf den ersten Seiten, ob ich das Buch lesen möchte oder nicht. Ich bin ein wirklich sehr schneller Leser, aber wenn ich feststelle, ich schlage einfach keine Seiten um, ich lese den Satz zweimal, weil es mir zu anstrengend ist, dann ist wirklich mitunter ein Buch ein echter Kampf, um es durchzulesen. Und dafür gibt es dann aber auch andere Bücher, da flutschen die Seiten nur so hin. Und ich habe schon mehrere hier vormittags gekauft und habe nachmittags angerufen und hatte das Buch durch und habe mich bedankt für den tollen Tipp. Das geht nicht mit allen Büchern so. Die Sprache ist sehr wichtig, finde ich.
Da muss ich nochmal drauf kurz zurückkommen, weil ich muss das auch sagen, also Simon Nong sind auch so Bücher, die sind so geschrieben, man liest sie wirklich an einem Nachmittag durch, weil sie sind einfach gut. Sie sind gut erzählt, sie sind gut strukturiert, die Sprache stimmt und es ist einfach ein Vergnügen zu lesen. Und dann gibt es natürlich Krimis, da ist die Lektüre wirklich sehr, sehr mühsam. Und ich habe manchmal, es gibt ja Sachen, wo sich bei mir wirklich die Fingernägel oder die Fußnägel hochkräuseln, wenn so wie leider in diesem Buch auch an zwei, drei Stellen, so Tourismusbroschüren-Deutsch vorkommt, ja, wie die malerische Küste oder der atemberaubende Blick. Also da kriege ich irgendwie ein bisschen eine Krise, weil ich meine, eine Figur darf da sagen, wenn das jetzt die Tourismusmanagerin der Insel sagt, zu einem Gast, da würde ich sagen, na klar. Oder wenn das in der Broschüre steht, würde ich auch sagen, ja klar. Aber das ist leider hier im Autorentext so und da bin ich dann immer ein bisschen, naja, sagen wir mal ein bisschen gnatschig. Okay, erstmal danke, Thomas, und jetzt würde ich gerne nochmal an Cornelia übergeben, weil sie hat auch noch Gegenwartsverkehrsmittel-Krimis mitgebracht.
Ja, erstmal möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, Thomas, dass du das auch so spontan gemacht hast, weil ich hatte mal einen Kunden gefragt, wo ich wusste, dass der lange Zeit in Italien lebte und sehr gut Italienisch sprach, als wir unseren letzten Podcast hatten, Krimis in Italien, ob er nicht was dazu sagen könnte. Seitdem ist er nie wieder gekommen. Also, von daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass du das ja heute spontan gemacht hast. Ja, ich hätte noch zwei Bücher, die tatsächlich in Verkehrsmitteln spielen und zwar einmal im Auto von Joe Furness, Der Stau. Und das ist erstmal wieder so ein Buch, wo ich dachte, ach, will ich das lesen und Stau und das klingt irgendwie alles, das spielt halt nur in diesem Stau. Und dann habe ich aber angefangen und ich muss sagen, es hat mich wirklich richtig fasziniert. Also es geht um Belinda Kitt, das ist eine Inspektorin, die kurz vorm Ruhestand steht, gerade aus Australien kommt und möchte jetzt total kaputt mit Jetlag nach Hause in die Londoner Innenstadt und sie steht vom Flughafen aus im Stau, weil es eine Explosion im Tunnel gab. Und Belinda ist da schon so ein bisschen genervt gewesen, geht raus, will sich so ein bisschen die Beine vertreten, guckt in so ein Auto rein und sieht dort eine Leiche und der ist mit so einem Metallspieß ermordet worden. Naja, denkt sie, Schitte, das ist jetzt ja nicht so toll, was soll ich jetzt machen? Also es ist klar, die Mörderin oder der Mörder muss irgendwo im Stau sein, weil es ging weder nach vorne noch zurück, nach rechts, nach links, nichts. Gibt es noch andere Leichen? Soll sie jetzt so weitergehen und gucken, ob da noch einer mit einem Metallspieß liegt? Oder hat der Mörder oder die Mörderin es vor, jemanden umzubringen? Und Belinda ist da jetzt wirklich etwas unschlüssig, weil wenn sie jetzt irgendwas sagt, es kann ja auch keiner helfen. Und sie möchte eigentlich auch nicht, dass eine große Panik ausbricht. Und wie sie das macht, das müsst ihr natürlich selber lesen, wie das so weitergeht. Was jetzt natürlich ganz gruselig und so sich für euch wahrscheinlich auch anhört, aber es ist unglaublich humorvoll auch. Und ich musste ganz oft lachen. Also vielleicht ist das auch mein merkwürdiger Humor, aber es hat mir gefallen. Weil ihr eben gerade über Sprache gesprochen habt, da habe ich jetzt einen Autor, den ich dir wahrscheinlich auch noch nicht empfohlen habe. Matthijs Deen, der Holländer, ist der erste Band. Kennst du natürlich nicht. Nee, klar. Das ist wirklich einer, der von der Sprache, also der eine wahnsinnig schöne Sprache hat. Du fängst mit diesem Buch an und bist am Meer und du spürst den Sand und du spürst die Wellen und du siehst die Himmel vor dir. Die sind eher ein bisschen stiller geschrieben. Das heißt, ich habe manchmal auch Kunden, die dann sagen, ja, war ja ganz nett, schöne Sprache, aber der Thrill fehlte. Und wie gesagt, diese Bücher spielen alle am Meer. Und auch dieser vierte Band, Die Lotsin, der jetzt gerade erschienen ist. Und diese außergewöhnliche und sehr sympathische Figur Cupido, Kommissar Cupido, Der hat es mir natürlich auch angetan und wie ja meine Kunden immer wissen, wenn ich dann erstmal wieder mich in so einen Kommissar verguckt habe, dann finde ich sowieso alles ganz toll und diesen Cupido finde ich sowieso ganz toll, weil der so ganz anders ist. Der ist halt auch sehr zurückhaltend, sehr still, eher wortkarg, aber clever und ich glaube, er sieht auch gut aus. Und in diesem Band geht bei der Küstenwache ein Notruf rein, weil eine Klimaforscherin auf dem Weg nach Grönland vom Bord gekommen ist. Also man weiß jetzt nicht, ist sie gesprungen oder hat man nachgeholfen und es kommt halt recht schnell raus, dass es sie wahrscheinlich doch freiwillig in den Tod getrieben hat, denn sie hat lange Zeit an Depressionen gelitten. Aber Kommissar Cupido bezweifelt von Beginn an diese These und natürlich wird er recht haben Und ja, das war auch insgesamt eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil es einfach auch so sehr viel über diese Arbeit auf so einem Forschungsschiff dargestellt hat. Und das fand ich eigentlich jetzt auch ganz spannend. Ja, das waren eigentlich meine Sachen. Aber ich habe jetzt noch mal eine Frage an Frank. Wenn ich dir sage, Mörder im Zug, was sagt dir das?
Ja, das ist mir jetzt etwas peinlich, weil da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Das ist ja ein Krimi von mir selber. Und der Titel sagt ja eigentlich schon alles, dass der ja auch in einem Verkehrsmittel spielt. Also ich erzähle es nur ganz kurz. Also auf einer S-Bahnfahrt in der Nähe von Rostock zwischen Güstrow und Warnemünde wird ein Mensch erstochen. Und zwar ziemlich brutal. Und diese Geschichte hat sogar ein Vorbild, ein reales Vorbild, weil sowas Ähnliches mal passiert ist in der S-Bahn zwischen, ich muss mal überlegen, Meißen und Bad Schandau. Und was ist bei mir sehr selten, aber manchmal, also oder in diesem Falle habe ich tatsächlich einen realen Fall quasi als Vorbild gehabt. Und was mich daran so, fasziniert ist jetzt ein komisches Wort, aber so, was ja so interessant ist an dieser Sache, ist, dass ja ganz viele Leute oder andere Leute dabei sind, ne? In so einem Zug, wie auch im Flugzeug oder so, da sind ja andere Leute dabei, die das ja nicht verlassen können, solange er hält. Und das Interessante war, was will ich noch, als die Mordkommission in Dresden diesen Fall, den realen Fall ermittelt haben, da haben sie den Zug beschlagnahmt nach Dresden-Neustadt und die Fahrt nachgestaltet. Aber der Zug stand. Dann wurde gesagt, jetzt ist das und das. Jetzt mussten die Leute einsteigen, aussteigen und so, um rauszufinden, wie der Fahrtverlauf war. Das hat mich ungeheuer fasziniert. So dieses Trockenschwimmen mit dem Zug. Das habe ich natürlich auch geklaut. Also es gibt tatsächlich von mir auch einen Verkehrsmittelroman.
Das fand ich jetzt auch wirklich sehr sympathisch, weil als wir den Podcast vorbereitet haben, ist niemand von uns auf den Titel gekommen. Und das ist jetzt nicht gestellt, sondern, aber das ist jetzt so das Understatement von Frank, dass sein eigener Krimi überhaupt gar nicht erstmal hier da war. Ja, ich denke, ich sag schon mal Tschüss und vielen Dank nochmal, Thomas. Und was wir so als nächstes uns überlegen, das wissen wir eigentlich noch gar nicht, ne? Aber ich finde schon irgendwie einen Kunden, den ich dann hierher zitiere. Okay, also ich gebe nochmal Frank und vielen Dank für euer Zuhören.
Ja, ich sage auch Tschüss und jetzt gebe ich Thomas, der darf auch nochmal Tschüss sagen.
Dann sage ich auch Tschüss. Tschüss.
Wunderbar.